Ja, guten Morgen, ihr lieben Farmsinner. Ein gesegnetes neues Jahr auch von mir. Heute muss man ja fast alle beglückwünschen, die durch den Schnee sich hierher gekämpft haben. Ja, schön, dass wir in der Runde hier Gottesdienst feiern können. Ein paar Worte vorweg zu mir, weil ich so in der Form noch nicht bei euch gewesen bin. Mein Name ist Karl Ross, wie das Pferd. Ich bin 44. Euer Pastor Alex Heistermann und ich, wir kennen uns über ein christliches Netzwerk und über einen gemeinsamen Freund, der auch in der Nähe hier wohnt. Wir leben als Familie, also mit meiner Frau Jana und unseren drei Kindern in Bad Oldesloe seit gut 15 Jahren. Ich habe eigentlich eine pädagogische Ausbildung und studiere aber nebenbei schon viele Jahre Theologie am Martin-Butzer-Seminar und habe zuletzt einen Gemeindedienst gehabt bei uns in einer Baptistengemeinde am Ort. Habe diesen aber nach 2 Jahren jetzt nicht fortgeführt, sondern bin noch mal einen Schritt zurückgetreten und bin jetzt einfach für eine Übergangszeit einfach Hausmann und Student und freue mich, heute bei euch zu sein. Und ich bete jetzt noch kurz für die Predigt. Herr, hab Dank, dass wir auf dich hören dürfen, dass du ein Gott bist, der redet. Und ja, man kann heute denken, dass man auch diese Dinge über die Bibel oder die Dinge des Glaubens einfach im Internet nachschlagen kann oder über KI abrufen kann. Aber du möchtest, dass dein Wort verkündet wird durch Menschen, die das auch von Herzen glauben, die sich daran freuen, die deinen Geist haben. So lass mich heute jemand sein, auf den das zutrifft und auch jeden, der hier vorne auf der Kanzel ist. So gib offene Ohren und Herzen für dein Wort. Amen. Ja, ein paar Worte vorweg, bevor ich zum eigentlichen Predigttext komme. Wir kommen ja gerade so aus den Weihnachtstagen, wo viele von uns sicherlich neben der Freude auch über die Geburt unseres Retters und der Gemeinschaft mit lieben Personen, Familie, Bekannte sicherlich auch den einen oder anderen materiellen Wunsch erfüllt haben oder unter den Tannenbaum gelegt. Und bei Geschenken ist ja in der Regel das Prinzip so, es ist uns eigentlich klar, was wir damit anfangen können und was wir machen müssen, um sie zu benutzen. Manches kann direkt irgendwie aufgebaut oder ausprobiert werden. Bei manchen muss man auch die Anleitung lesen, bis man das genau versteht. Manches Geschenk kann erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Einsatz kommen. Das passt dann von der Jahreszeit oder vom Zeitpunkt noch nicht. Aber es gibt eben auch geistliche Geschenke. Also Dinge, die Gott seinen Kindern unsichtbar innerlich zukommen lässt. Sie haben natürlich keine rote Schleife oder Geschenkpapier drumherum. Und sie sind in dem Sinne vielleicht nicht immer sofort greifbar für uns. Und doch sind sie nicht weniger real. Im Gegenteil. Es können beispielsweise Erkenntnisse sein, die er uns gibt, die er uns neu gibt. Oder Gaben, mit denen er uns ausstattet. Charakterveränderungen, die er bewirkt. Oder Überzeugungen, die er zu einer bestimmten Zeit tiefer in unser Herz sinken lässt. Wo du beispielsweise merkst, wow, ich habe jetzt mehr Liebe zu Christus. Das hat Gott bewirkt. Mehr Freude über meine Errettung. Mehr Dankbarkeit vielleicht auch für meine Ortsgemeinde. Mehr Vertrauen in Gottes Wort oder auch mehr Abneigung gegenüber der Sünde. Und der Punkt ist dann innezuhalten und zu erkennen, diese Veränderung oder diese Sichtweise, die kam nicht durch meine Willensanstrengung oder weil ich mich jetzt zusammengerissen oder etwas neu gemacht habe, sondern das hat Gott mir geschenkt. Ich habe in den letzten Wochen beispielsweise ganz neu entdeckt und mich im Herzen so an dieser Wahrheit erfreut, dass Gott mich durch und durch kennt. In einem Tag stand in der Losung 2. Mose 33, Vers 17, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Das ist so in mein Herz gefallen. Nicht nur ich weiß, wie dein Name geschrieben wird, ich weiß, wie der ausgesprochen wird, sondern ich kenne dich persönlich. Ich hoffe, du kennst diese Erfahrung auch und hast im neuen Jahr noch viele Momente, in denen du sagen kannst, Gott hat mir heute etwas durch sein Wort offenbart und das nehme ich als Geschenk, als geistliches Geschenk an. Und ich bin in der Vorbereitung bei einem Bibeltext hängen geblieben, in dem der Apostel Paulus eine ihm vertraute Person an so ein geistliches Geschenk erinnern möchte. Er will ihm zurufen, mein lieber Freund, unser Gott hat dir doch eine geistliche Gabe gegeben. Lass die nicht in der Ecke herumliegen, sondern packe sie an, nutze sie, bring sie zum Einsatz und fache sie wieder an. Und ich würde uns da gerne ein Stück an die Hand nehmen mit zu diesem Geschenk und was das Ganze auch mit uns zu tun hat. Es geht um 2. Timotheus 1, die ersten 8 Verse. Schlag gerne mit auf oder lest es hier an der Wand, falls es erscheint. 2. Timotheus 1, die Verse 1 bis 8. Ich lese aus der Schlachter 2000. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des ewigen Lebens in Christus Jesus, an Timotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Ich möchte den Abschnitt gerne in zwei einfachen Punkten mit euch betrachten. Manch einem, der Notizen macht oder so, hilft das ja. Das erste ist, die Verse 1 bis 5 geht es um die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus, zwischen Briefschreiber und Briefempfänger, könnte man sagen. Es beginnt mit diesem Eingangsgruß und dann einiges zum Verhältnis der beiden und auch zur gemeinsamen Geschichte, die Beziehung. Und das zweite ist, Verse 6 bis 8, eigentlich das erste Anliegen, was formuliert wird. Das Anliegen von Paulus an Timotheus. Wozu ruft er ihn auf? Also Beziehung und Anliegen. Erstens, Beziehung. Ich sehe hier zu Beginn vielleicht gerade für uns Männer so eine wichtige Beobachtung, die wir uns, glaube ich, von Gott ins Stammheft schreiben lassen dürfen. Aber nicht nur Männer, wir dürfen hier alle seelsorgerlich etwas lernen. Paulus schreibt ja an seinen Sohn im Glauben, seinen Glaubenslehrling Timotheus, sein geliebtes Kind, wie er hier in Vers 2 sagt. Aber er kommt nicht gleich zur To-Do-Liste, also das, was er von ihm möchte, sondern er investiert nach heutiger Zählung als allererstes 5 Verse, um etwas über die gegenseitige Beziehung zwischen Timotheus und ihm zu schreiben. Ich glaube, vielen von uns geht diese Vorgehensweise nicht unbedingt so natürlich von der Hand. Ich war mal bei einer Konferenz, auf der an einem Nachmittag dann auch Seminare waren, auch eins spezifisch für Männer, eins für Frauen. Und bei dem Männerseminar habe ich mir von der Atmosphäre her so vorgestellt, wie die Versammlung reagiert oder vielleicht zumindest gedacht hätte, wenn der Sprecher sich am Anfang doch erstmal eine gewisse Zeit genommen hätte, um zu berichten, wie es ihm persönlich geht, wie es ihm vielleicht in der Familie mit den Kindern geht, in seiner Ehe, in welchem Verhältnis er vielleicht auch zu dem einen oder anderen Hörer steht. Wäre da vielleicht die Frage bei manch einem im Raum gewesen, wann kommt der eigentlich zum Thema? Gehört das schon dazu jetzt oder wann fängt eigentlich dieser Vortrag im engeren Sinne an? Ich habe die starke Vermutung, dass das bei den Frauen anders gewesen wäre. Dass dieses Beziehung aufbauen, etwas sagen, auch über das Verhältnis zu den Hörern, dass das etwas Natürlicheres gewesen wäre. Aber Paulus nimmt sich uns zum Vorbild zuerst die Zeit, um zu beschreiben, Timotheus, wie stehen wir beide zueinander? So will ich dich ermutigen, doch auch diesen Schritt in deinen Gesprächen oder in deinen Kontakten nicht zu überspringen. Halte ihn nicht für überflüssig, denn Paulus tat das auch nicht. Und er beschreibt diese Beziehung zu Timotheus aus meiner Sicht auf 3 Arten. Das ist jetzt quasi Unterpunkt zu 1. Er betont seine Autorität, seine Integrität, also seinen gottesfürchtigen, glaubwürdigen Charakter, und er betont die herzliche und innige Beziehung zu Timotheus. Das Erste, er betont seine Autorität. Wenn ihr mal darauf achtet, Vers 1 klingt überhaupt nicht nach Timotheus, hier schreibt Paulus, dein Glaubenskumpel, mit dem du über viele Jahre schon durch dick und dünn gegangen bist, mit dem man Pferde stehlen kann, mit dem man gut Kirschen essen kann. Nein, hinter dieser Einleitung steckt wirklich so eine himmlische Beauftragung und Vollmacht. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Es ist nicht seine eigene Idee gewesen, dass er Apostel wurde, sondern durch Gottes Willen. Gemäß der Verheißung des ewigen Lebens in Christus Jesus. Merkt ihr, wie groß der Bogen ist, den er spannt? Paulus' Berufung hat ihren Ursprung oder ihren Anfang in Gottes Willen. Und sie hat ein klar definiertes Ziel, das ewige Leben in Christus Jesus. Und so macht er deutlich, Timotheus, nicht wegen mir als Person, weil ich so ein toller Hecht bin oder alles richtig mache. Im Gegenteil, im ersten Timotheusbrief schreibt er ja, er ist der größte aller Sünder, sondern wegen der Hand Gottes auf meinem Leben. Weil ich ein Apostel bin nach seinem Willen, solltest du darauf Acht haben, was ich schreibe. Ich bin sein autorisierter Bote. Warum ist das immer wieder wichtig zu betonen? Es gab und gibt Christen, die Täuferbewegung in der Reformationszeit hatte da so eine gewisse Schlagseite, scheint mir. Ich versuche vorsichtig zu formulieren. Die berufen sich darauf, in erster Linie der Lehre von Jesus zu folgen, beispielsweise der Bergpredigt, und erst in zweiter Linie der Lehre des Paulus. Ich habe das auch bei einem Straßeneinsatz mal so erlebt, im früheren Wohnort, wo jemand gesagt hat, ja, Paulus hat ja das gesagt, aber Jesus hat ja das und das gesagt. Aber was sagt unser Text? Paulus ist ein Apostel, nicht nach eigenen Vorstellungen, sondern ein Apostel Jesu Christi. Das gehört in einem Atemzug zusammen. Lassen wir uns das nicht auseinanderpflücken. Also Autorität. Das Zweite, er betont seine glaubwürdige Gottesbeziehung. Vers 3. Er dient Gott von den Vorfahren her, also wie schon gläubige Israeliten vergangener Jahrhunderte, mit reinem Gewissen. Wenn du das nicht ohnehin schon machst, dann lass mich an dieser Stelle dich an ein wertvolles Prinzip im Umgang mit der Bibel erinnern. Stelle dem Text Fragen. Tritt immer wieder auf die Bremse und frage dich, warum wird dieser Satz oder diese Formulierung in dem Zusammenhang so und nicht anders ausgedrückt? Was denkt sich der Autor und damit letztlich Gott dabei, es genau so und nicht anders zu formulieren? Ein mittlerweile verstorbener Glaubensbruder von mir hat für mich so den Satz geprägt, manchmal ist es schon viel wert, wenn du vielleicht nur eine Frage aus dem Gottesdienst, aus dem Hauskreis oder aus der Bibelstunde mitnimmst und diese weiter ernsthaft in deinem Herzen bewegst. Und so habe ich mich auch gefragt, warum sagt Paulus hier nicht, ich danke Gott, dem ich diene, Punkt, sondern ich diene Gott, wie schon andere vor mir, also Vorfahren, und zwar nicht mit Ach und Krach, sondern mit reinem Gewissen. Und die Antwort ist aus meiner Sicht, er wird in seinem Brief auf Leute zu sprechen kommen, die nach außen hin so eine theologische Gelehrsamkeit, er würde sagen, in Randfragen an den Tag legen und darüber auch gern streiten. Aber im Inneren, in Wirklichkeit, macht Paulus deutlich, sind sie von der Wahrheit abgeirrt. Kapitel 2, 18. Sie schaden der Gemeinde und sie haben eine völlig verdorbene Gesinnung. Kapitel 3, 8. Und so macht Paulus am Anfang gleich so einen Kontrast und grenzt sich ab und sagt, lieber Timotheus, diese Personen versuchen in deinem Umfeld Einfluss zu nehmen, aber ich schreibe dir als einer, der auf einem festen Fundament steht, also dem Wort und den Geboten Gottes, wie sie seit Jahrhunderten Bestand haben. Und ich diene Gott mit gutem Gewissen. Das ist also die Stimme, auf die du hören solltest. Also betont seine Integrität. Und drittens, er betont die herzliche Beziehung. Den Ausdruck geliebtes Kind aus Vers 1 hatte ich schon erwähnt. Wohlgemerkt von jemandem, der keine leiblichen Kinder hat. Das hat noch ein stärkeres Gewicht, finde ich, wenn so jemand zu jemandem sagt, mein geliebtes Kind. Und in diesem Ausdruck sehen wir so ein Gefälle, Vater-Kind, aber auch so eine tiefe, innige Verbindung zu diesem jungen Glaubensbruder. Und jetzt versucht euch mal hineinzuversetzen, wie es euch damit geht, wenn jetzt von jemandem zu hören bekommt, dass er unablässig an dich gedenkt in seinen Gebeten Tag und Nacht. Vers 3. Das ist ja quasi so nachgedoppelt. Unablässig und Tag und Nacht ist das nicht im Prinzip das Gleiche. Aber manchmal ist das Herz voll, dass ich eine Sache mit zwei Ausdrücken sagen muss. Wenn du das hörst, würde dich das eventuell empfänglicher machen für das, was die Person dann noch zu sagen hat. Könnte es sein, dass der Spalt deiner Herzenstür dadurch weiter aufgeht als vorher für das, was dann noch inhaltlich kommt? Ich gedenke an dich unablässig in meinen Gebeten Tag und Nacht. Paulus demonstriert hier so etwas von der Gesinnung Jesu, der für die Seinen, die er sich am Kreuz erworben hat, ohne Unterbrechung eintritt vor dem Thron des Vaters. Und diesen Herzschlag der Fürbitte für einen Bruder in dem Fall sehen wir auch bei Paulus. An der Stelle muss man natürlich eine gewisse Vorsicht walten lassen und auch seine Motive prüfen. Es geht natürlich nicht darum, sein Gebetsleben zu demonstrieren und auf den Präsentierteller zu legen, nach dem Motto, ich erzähle euch jetzt allen, für wen ich bete und für wen ich so eintrete in meinem Kämmerlein. Genau das war ja die Kritik Jesu an den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass sie das öffentlichkeitswirksam machen wollten, ihre Gebete, dass das wirklich auch viele mitbekommen. Aber in der richtigen Haltung, jemandem im passenden Moment mitzuteilen, dass man in einer Regelmäßigkeit für ihn oder für sie betet, das kann so ein echter Eisbrecher sein für die Beziehung. Habe ich selber schon erlebt. Ich habe mal so am Rande erfahren, dass an einem früheren Wohnort in unserer alten Gemeinde, wo wir schon viele, viele Jahre nicht mehr wohnen, kaum ein Tag vergeht, wo nicht für Ehemalige wie uns namentlich und konkret gebetet wird. Einmal die Woche sogar in organisierter Form, also in Form eines Gebetstreffens. Und das zu hören, war für mich so wunderbar, dass ich das kaum fassen konnte. Dass es an einem anderen Ort Menschen gibt, wo wir schon gar nicht mehr wohnen, die Tag für Tag uns im Gebet auch vor Gott auf dem Herzen haben. Hören wir es nicht gerne, wenn es von jemandem heißt, du bist bei mir auf dem Radar. Du stehst auf meiner Gebetsliste. Ich bewege dich und deine Anliegen vor Gott. Und Paulus teilt diese Information mit Timotheus. Ebenso wie den sehnlichen Wunsch nach einem Wiedersehen, Vers 4. Der letzte Abschied der beiden war wohl tränenreich und ein Wiedersehen, bringt er zum Ausdruck, würde ihn mit großer Freude erfüllen. Wenn wir an der Stelle mal einen kleinen Schritt zurücktreten, können wir hier und im Brief als Ganzes beispielhaft sehen, was bewegt eigentlich einen Christen am Silvesterabend seines Lebens, so will ich das mal ausdrücken. Worauf sind seine Gedanken gerichtet? Denn Paulus weiß um sein baldiges Ende. In Kapitel 4, Vers 6 sagt er, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs, also zur ewigen Herrlichkeit, ist nahe. Und er hat am Lebensabend so zwei Perspektiven. Er schaut zum einen nach vorne, hin zur ewigen Herrlichkeit mit Christus. Und zum anderen schaut er zurück auf Menschen, mit denen er im Glauben gemeinsam unterwegs war. Menschen, die ihm nahestanden und ein Stück Wegstrecke mit ihm gegangen sind. Solche wie Timotheus. Vielleicht gibt es unter uns Menschen, die für sich feststellen müssen, ich habe eigentlich nicht wirklich solche Begleiter an meiner Seite. Brüder oder Schwestern, die mich kennen, wie ich bin. Ich habe eigentlich keinen oder nur wenige, auf die ich am Lebensende so mit einem Lächeln wirklich zurückschauen kann, wenn sie nicht sogar neben mir am Bett sitzen. Dann scheue dich nicht, das auch einmal zu kommunizieren und zu sagen, ich würde mich freuen, wenn jemand die Bereitschaft hätte, mich besser kennenzulernen. Und mit mir im Glauben gemeinsam zu wachsen. Ich meine nicht versteckte Partnersuche, das habe ich auch schon erlebt, sondern aufrichtige Freundschaftssuche, so will ich das mal nennen. In meiner Überzeugung ist, tiefergehende Beziehungen, also wie man sie auch hier bei Paulus und Timotheus hat, die kann man nicht einfordern und erzwingen. Du musst mich jetzt gerne haben oder du musst jetzt mich im Gebet auf dem Herzen haben. Aber man kann dieses Anliegen als Wunsch formulieren. Ich würde mich freuen über treue Begleiter, ein Bruder, eine Schwester an meiner Seite. Zurück zum Text. In Vers 5 merken wir, es geht um mehr als nur zwischenmenschliche Sympathie für Timotheus. Paulus hat so eine geistliche Sicht und er erkennt bei diesem jungen Mann einen ungeheuchelten Glauben, wie er das nennt. Und dieser Glaube hat gewissermaßen eine Vorgeschichte. In Apostelgeschichte 16 erfahren wir, dass Timotheus Sohn eines griechischen Vaters und Sohn einer gläubigen, haben wir das Stichwort wieder, jüdischen Frau war. Und über diese weibliche Familienseite, Großmutter und Mutter, wurde dieser Glaube, heute würde man sagen, scheinbar authentisch vermittelt, ansprechend vermittelt. Und Paulus ist das bekannt, diese Geschichte. Und beachten wir aber, er sagt nicht nur, das ist eine gläubige Familie, die zahlen ihre Kirchensteuer oder damals hätte man vielleicht gesagt ihre Tempelsteuer, sondern er geht eine Etage tiefer und sagt, es ist ein Glaube, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Das klingt nicht äußerlich. Und dann sagt er noch, ich bin aber überzeugt, auch in dir. Was für schöne Worte sind das. Mein lieber Bruder, ich sehe hier etwas in dir, einen ungeheuchelten Glauben. Und zugleich auch wieder die Abgrenzung zu den falschen Lehrern. Von ihnen wird es später heißen, dass sie nur den äußeren Schein von Gottesfurcht haben, Kapitel 3, Vers 5. Aber in Timotheus schlägt wirklich ein Herz für Jesus. Da ist etwas Echtes vorhanden. Und so lass auch du dich erinnern, echter Glaube im Vollsinne des Wortes, im biblischen Sinne, ist auch in deinem Leben eine Realität in dir, in deinem Herzen, in deinem inneren Menschen. Wenn du Christ bist, hast du vielleicht den gleichen Körperbau und die gleiche Frisur wie vorher, aber du bist im Kern erneuert durch den Glauben. Du bist nicht mehr dieselbe Person wie vorher, auch wenn du dir so vorkommst. Vielleicht fühlt sich das nicht immer so an, aber die Bibel sagt dir, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist diese geistliche Realität. Menno Simons hat dieses Thema so beschrieben, ist ja der Namensgeber der Mennoniten. Siehe, mein Leser, so hat der gnädige Gott durch die milde Gunst seiner großen Gnade mir elendigem Sünder gewährt, Achtung, zuerst in meinem Herzen gerührt oder angerührt zu werden. So beschreibt er seinen Glaubensbeginn, zuerst in meinem Herzen. Mir ein neues Gemüt gegeben, mich in seiner Furcht erniedrigt und gelehrt, mich zum Teil selbst zu erkennen, mich vom Weg des Todes abgewandt und auf den schmalen Weg des Lebens in die Gemeinschaft seiner Heiligen barmherzig berufen. Ihm sei Preis in Ewigkeit. Amen. Also kurz gesagt, es ist Beziehung da zwischen diesen beiden Männern, es ist Glaube da. Und jetzt kommt das eigentliche Anliegen. Aus diesem Grund, also weil ein echter Glaube in dir lebt, erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände jetzt wieder in dir ist. Nicht nur du hast eine Gnadengabe, sondern sie ist in dir. Vers 6. In diesem griechischen Wort hier für anfachen steckt der Begriff Pyro mit drin. Das dürfte uns von Silvester her vielleicht noch fast so in der Nase oder zumindest vor Augen sein. Oder wer es beim Fußball schon erlebt hat, Pyrotechnik. So ist das hier, diese Bildhaftigkeit mit drin. Und ich denke, die Schrift ist klar. Niemand von uns kann eine Gabe Gottes erstmalig in sich anzünden, sie sozusagen machen. Aber offensichtlich braucht es manchmal so ein neues entflammen, so eine Reaktivierung dessen, was Gott in uns hineingelegt hat. Ein Nachlegen von Feuerholz in die vorhandene Glut. Da ist noch etwas da, aber es muss etwas wieder neu reingelegt werden. Und das macht Paulus hier Timotheus deutlich, fache das wieder an, was da ist, was vielleicht noch glimmt, wo auch ein kleiner Docht ist. In dem sicher für manche von uns bekannten Lied heißt es, zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir, hell mög es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Wir erfahren nicht ganz genau, worum es hier bei Timotheus geht mit dieser Gnadengabe. Es hat scheinbar irgendwas zu tun mit unerschrockener Verkündigung, mit einem mutigen Bekenntnis zu Christus und mit klarer Lehre. Er wurde schon im ersten Brief dazu aufgefordert, seine Gnadengabe nicht zu vernachlässigen, ohne dass diese jetzt ganz genau benannt wurde. Und so nimmt uns der Text zwar nicht hinein in die Details, aber lässt Raum für die Frage, was muss in dir vielleicht wieder neu entfacht werden? Wo möchte Gott dich im neuen Jahr vielleicht herauslocken, wieder mehr Energie reinzugeben? Ich weiß, dass unsere Welt voller Appelle und Aufrufe ist, was wir nicht alles machen und tun sollen. Es gibt ja bei YouTube diese Motivationsvideos, wo es immer darum geht, das eigene Potenzial auszuschöpfen, nicht hinter den Möglichkeiten zurückzubleiben und so weiter. Deshalb hör das nicht einfach als Motivationsaufruf nach dem Motto, jetzt streng dich an und bleib nicht hinter den Möglichkeiten zurück. Aber sei doch offen dafür, ob vielleicht, ich nenne es mal, eine Entdeckung auf dich wartet. Und du an irgendeiner Stelle wieder neu merkst, Mensch, da hat Gott mir doch eine Stärke gegeben, eine Begabung. Das könnte ich doch wieder aufleben lassen und einbringen, vielleicht auch hier in der Gemeinde. Sei offen für diese Entdeckung. 1. Petrus 4 heißt es ja, dient einander ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Da heißt es nicht nur manche, sondern ein jeder. Ich bin so ein Typ, wenn ich in der Bibel Imperative lese, mach das so, verhalte dich so, leb in dieser Art und Weise, dann halte ich immer Ausschau nach Versen, die mir sagen, woher kommt die Kraft dafür? Woher kommt die Dynamik, das Mittel dafür, um das umzusetzen? Denn wenn Gott uns Aufträge gibt, stellt er auch die Mittel dafür bereit, um diesen Aufträgen nachzukommen. Augustinus hat ja die bekannten Worte im Zusammenhang mit dem Thema Enthaltsamkeit gesagt, gib, was du forderst, also ich muss das erst erhalten sozusagen, dann fordere, was du willst. Und Timotheus soll die Gnadengabe wieder anfachen, das ist die Aufforderung. Und die Quelle, die Begründung zur Umsetzung, also wo kommt die Kraft dafür her, wie schaffe ich das, kommt direkt im Anschluss, Vers 7 und 8. Denn Gott, hier hat Gott etwas getan, hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht oder Selbstbeherrschung oder Besonnenheit. So es schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium. Und wie soll er das tun? Nicht in eigener Anstrengung, sondern in der Kraft Gottes. Daher kommt die Kraft. Für dieses Anfachen, für dieses mich neu auf den Weg machen. Merkt ihr, wie sich in Vers 7 so der Fokus weitet und wirklich so eine Perle für Christen aller Zeiten zum Vorschein tritt? Paulus sagt nicht, denn Gott hat dir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, also das betrifft nur individuell deine Situation, sondern er hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Uns Gläubigen, uns Gotteskindern, uns, die wir zu Christus gehören. Und du heute hier am 4. Januar hast keinen Geist der Furchtsamkeit oder Zaghaftigkeit von Gott erhalten, mit dem du auf das neue Jahr schauen sollst. Du darfst als Christ in einer anderen Geisteshaltung auf das Jahr 2026 und die vor dir liegenden Herausforderungen schauen. Er hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. In einem alten Täuferlied aus der Reformationszeit heißt es ganz in diesem Sinne, Ob sich die Welt gleich grausam stellt und will uns gar verschlingen, sind doch all unser Haar gezählt. Es soll ihn, also der Welt, doch misslingen. Fürcht euch nicht, der Herr Christus spricht. Der Fürst der Welt ist schon Gericht. Wie grausam er tut wüten, er hat kein Macht. Habt eben Acht, Gott wird bald stürzen seine Pracht und uns gar wohl behüten. Das ist so dieser Spirit, nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und anstatt so eines verengten und verängstigten Herzens darfst du als Gotteskind so unterwegs sein. Was für ein wunderbarer Dreiklang. Wir alle haben vielleicht direkt eine Vorstellung davon, was diese Schlagworte bedeuten. Aber ich würde gern zum Schluss noch ein paar Sätze dazu sagen wollen, was diese Begriffe hier, Kraft, Liebe und Besonnenheit, im Zusammenhang des Briefes meinen könnten. Es soll nur so eine kleine Anregung und Hilfe noch sein, für euch selbst zu Hause noch tiefer zu graben. Erstens Kraft. Gegen Kraft im Allgemeinen hat von uns keiner was. Nach dem Motto, immer her damit, mein Krafttank darf gerne aufgefüllt werden, kann ich jeden Tag gut gebrauchen. Aber es scheint mir hier bei Paulus speziell um die Kraft zu gehen, zur Botschaft von Christus zu stehen, auch im Leiden. Man hat immer wieder im Brief dieses Zwillingspaar, klare Verkündigung oder Lehre des Evangeliums führt zu Widrigkeiten, zu Leiden, zu Schwierigkeiten. Das eine führt zum anderen. Daher darfst du natürlich in diesem Jahr auch allgemein um Kraft beten, aber bete doch auch um die Kraft, deinen Glauben zu bezeugen, auch wenn dir dafür ein eisiger, rauer Wind entgegenschlägt. Wäre Gottes größter Wunsch für all seine Kinder und in allen Lebenslagen immer unsere körperliche Unversehrtheit, so hoch er das auch schätzt, dann würden solche Texte keinen Sinn ergeben. Wir bräuchten keine Kraft im Leiden. Aber was er deiner Seele heute zusagen will, ist, egal was kommt, ich stelle mich zu dir und gebe dir meine Kraft. Zweitens, Liebe. Wenn Menschen um einen herum sind oder sogar das ganze gesellschaftliche Klima so geprägt ist von Lieblosigkeit, wie es bei Timotheus dann beschrieben wird, besteht die Gefahr, sich in seinem Reden und Handeln diesen äußeren Gegebenheiten anzupassen und dieses christliche Unterscheidungsmerkmal der Liebe aufzugeben. Mir ist aufgefallen, wenn die Liebe fällt, dann fallen eigentlich auch alle ihre Unterkategorien, so will ich das mal nennen, zu denen Gott uns durch sein Wort aufruft. Güte, Milde, Sanftheit, Geduld, Freundlichkeit, Treue. Fällt die Liebe, dann fallen all diese Dinge mit oder nehmen zumindest Schaden. Aber wo auch immer du dich tagtäglich bewegst, bei der Arbeit, in der Schule, beim Studium, wie dort auch gesprochen oder sich verhalten wird, lass dich heute erinnern, dass Gott dir einen Geist der Liebe gegeben hat. Nicht einfach nur irgendwelche undefinierten schönen Gefühle, sondern eine Liebe, die in Christus Jesus begründet ist. Und drittens die Besonnenheit. In Phasen der Furcht oder der Zögerlichkeit, damit hat Timotheus ja zu tun, da sind wir versucht, nicht mehr auf diesem Gleis zu bleiben, auf das Gott uns gestellt hat. Wir verlangsamen vielleicht die Geschwindigkeit oder wir geraten sogar auf Nebengleise, die Gott nicht möchte. Und wir brauchen wie Timotheus immer wieder diese Erinnerung, verliere nicht den Kern deines Glaubens aus dem Fokus, das kostbare Evangelium von Jesus Christus, die Hauptschiene deines Lebens. Gehe auch weiter in dem Auftrag, den Gott für dich hat, gebrauche deine Gaben in Treue. Nicht mehr und nicht weniger. Brauchst nicht die Gleise anderer bedienen. Und das Dritte, widerstehe auch durch die Gnade Gottes den sündhaften Verlockungen, die dich nach links oder rechts wegziehen wollen. Kurz gesagt, wir brauchen Tag für Tag diesen Geist der Besonnenheit. Es ist dieser klare und nüchterne Blick auf die Dinge Gottes und damit auch auf unser Leben. Und lass dich daher nicht in Unruhe bringen, sondern gehe Schritt für Schritt besonnen den Weg mit deinem Herrn, heute, morgen und bis ans Ende. Sodass du am Schluss wie Paulus sagen kannst, wenn diese Schiene ihr Ende erreicht hat, Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Im Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte die Predigt aber nicht bei uns enden lassen, sondern bei unserem Herrn Jesus Christus. Über ihn heißt es ja in Jesaja 11, Vers 2, hört mal, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Keiner hatte so viel Kraft, Liebe und Besonnenheit wie er. Und wir dürfen nur daran Anteil haben, an diesem Geist, weil er kam, weil er treu den Weg bis ans Kreuz gegangen ist, unsere Schuld auf sich nahm und seit Pfingsten diesen Geist auf seine Kinder, die Kinder des Glaubens, ausgießt. Und danke ihm doch heute neu für dieses wunderbare Geschenk. Du hast einen neuen Geist bekommen, mit dem du in dieses Jahr gehen darfst. Und so sagt Paulus am Ende dieses Briefes auch nicht nur, der Herr Jesus Christus sei mit dir, sondern der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Amen.